in der Sozialunternehmerwelt ist es tatsächlich so, wenn du eine gute Idee hast, rede bitte drüber, damit andere Leute ihre Ideen dazugeben können und man gemeinsam dann dran baut. Ich kann das nur wirklich ernsthaft jedem empfehlen, der eine gute Idee hat, tu es einfach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, dem Podcast, bei dem sich alles um Social Entrepreneurship dreht. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Unser Gast heute ist Dirk Lenz. Dirk ist einer der Gründer von gut24.de. Das ist ein Online-Versicherungsmakler, der Versicherungsprovisionen zur Förderung nachhaltiger Lösungen einsetzt. Hi Dirk, wir freuen uns, dass du bei uns bist heute.
Hallo Vicky, hallo Walter, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Wir haben auch für dich, wie für alle unsere Gäste, die 3W-Frage mitgebracht. Was macht ihr, wie macht ihr es und wozu macht ihr es?
Ja, dann fangen wir mal an. Also wir sind erstmal ein Versicherungsmakler, das dürfte den meisten bekannt sein, was ein Versicherungsmakler ist. Wir sind angetreten, um Menschen dazu zu befähigen, alleine durch ihre Alltagsgeschäfte positive soziale Wirkung zu entfalten. Das heißt also, wir nehmen etwas, was eh schon da ist, nämlich zum Beispiel eine Versicherungsprämie, die ein Kunde eh schon bezahlt. Und aus den Betreuungsprovisionen, die in diesen Prämien versteckt sind, das wissen die wenigsten, auch wenn man jetzt gar nicht betreut wird, zahlt man diese, nehmen wir praktisch den Gewinn und den geben wir in soziale Wirkung. Wir fördern damit also tatsächlich Start-ups und Projekte, von denen wir und unser Kuratorium glauben, dass sie einen Leuchtturmcharakter haben, dass sie diese Gesellschaft verändern können. Das heißt, wir sind angetreten, um eines der größten Probleme zu lösen, die die Start-up-Szene in Deutschland hat, die soziale Start-up-Szene, nämlich, dass viele, viele, viele super gute Ideen mit ganz vielen motivierten, engagierten Menschen irgendwann an den Punkt kommen, dass sie merken, es fehlt ihnen das Geld. Und die Finanzierung von sozialen Projekten in Deutschland ist immer noch auf dem Stand von vor 30, 40 Jahren. Spenden, Stiftungen und öffentliche Ausschreibungen, das sind so die klassischen Finanzierungsinstrumente. Und wir sind der Meinung, dass das im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr ausreicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir tappen einen Zahlungsstrom und machen daraus soziale Wirkung.
Das hört sich für mich so ein bisschen an, Dirk, als ob ihr den Teufel mit dem Beelzebub austreiben wollt.
Das ist total spannend.
Ihr geht in das Versicherungsgeschäft rein. Die Versicherungen sind typische Vertreter der alten Wirtschaft. Sehr konservativ, sehr gewinnorientiert in der Regel, mit auch vielen schwarzen Schafen. Und damit wollt ihr jetzt Sozialprojekte fördern. Wie soll das denn funktionieren?
Ja, ich hoffe sehr, sehr gut und ich setze da direkt mal was dagegen. Also erstmal vielen lieben Dank. Du machst es mir sehr leicht, weil du hast jetzt einen der wichtigen Punkte, die wir gleich sowieso zu sprechen gekommen werden. Warum ist der Ruf der Versicherungswirtschaft so schlecht, hast du jetzt gesagt und nicht ich. Das ist schon mal super gut. Aber ich halte mal dagegen. Ich sage jetzt einfach mal, die Versicherungsbranche ist eigentlich eine vom Grundsatz, von der Grundidee her sehr nachhaltige Branche. Weil hier geht es einfach darum, dass das Risiko eines Einzelnen, was er nicht alleine tragen kann, auf viele breite Schultern gelegt wird. Und damit sind in der vergangenen 100, 120 Jahren in Deutschland, alleine in Deutschland, ganz unzählig viele Schicksale gerettet worden, unglaublich viele Existenzen erhalten worden. Also eigentlich eine ganz positive, soziale, nachhaltige Idee. Dann kommt der Part, den du eben erwähnt hast. Was haben die Menschen daraus gemacht? Und das ist eben immer der Punkt. Was machen die Menschen aus einer guten Idee? Und wir haben gesagt, okay, warum sollen wir denn diese Idee genauso praktizieren, wie irgendwie die Mehrheit sie sich mal ausgedacht hat? Das geht auch anders. Und deswegen sind wir jetzt angetreten. Und diese Formulierung, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, den habe ich vor ein paar Tagen schon mal gehört, gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil letztendlich ist es wirklich möglich, etwas zu verändern, wenn man das Bewusstsein der Menschen verändert. Und warum soll denn Versicherung immer gleich funktionieren wie in der Vergangenheit? Warum soll es immer so sein, dass man was verkauft bekommt, was man nicht braucht, dass man Produkte bekommt, die einfach designt sind, um Geld zu verdienen und nicht um Probleme zu lösen? Warum soll das nicht auch anders gehen? Und das genau wollen wir eigentlich als zweiten Teil unserer Mission mitzeigen. Also es geht nicht nur darum, soziale Projekte zu fördern und die zu unterstützen, sondern es geht auch darum, tatsächlich in dieser Branche, und wir sind uns darüber im Klaren, ein ganz dickes Brett, was wir da bohren, in dieser Branche was zu verändern. Weil so ein bisschen ist die Branche ja eh schon im Aufbruch. Also es gibt ja schon ein paar Tendenzen in die richtige Richtung. Nur eben in der Versicherungsbranche alles viel zu langsam.
Was für Versicherungen bietet ihr an?
Alle. Also als Versicherungsmakler sind wir ja, wir sind ja keine Versicherungsvertreter und keine Ausschließlichkeitsvertreter, sondern wir vertreten nicht irgendeine Versicherung oder mehrere gegenüber unseren Klienten, sondern wir vertreten unsere Klienten gegenüber allen Versicherungen. Das kannst du wie so eine Art, wie soll man das nennen? Anwalt für Versicherungen trifft es nicht richtig, aber also wir vertreten tatsächlich die Interessen eines Klienten gegenüber allen Versicherungsgesellschaften. Und damit können wir im Grunde genommen aus sämtlichen Versicherungen, die mit Maklern arbeiten, da gibt es ein paar, die tun das nicht, können wir wählen und können eigentlich im Grunde genommen unserem Auftrag, gesetzlichen Auftrag, nämlich die Neutralität wahrend, tatsächlich optimal die Interessen eines Klienten berücksichtigen und nicht die von irgendwelchen Versicherungsgesellschaften.
Jetzt habt ihr auf der einen Seite diesen Neutralitätsauftrag, den ihr wahren müsst. Auf der anderen Seite habt ihr ja auch ein erklärtes Ziel. Und das ist mit Sicherheit Gutes tun oder dass eure Klienten mit Sicherheit Gutes tun. Und jetzt könntet ihr ja auch sagen, ihr wählt euch genau die Versicherungen aus, die nachhaltig sind, die grün sind. Tut ihr das oder könnt ihr das nicht tun und es bringt euch in einen Konflikt oder hat das eine mit dem anderen vielleicht gar nichts zu tun?
Nein, doch, wir tun das tatsächlich, wann immer es möglich ist und wann immer es auch für den Klienten sinnvoll ist. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt ganz wenige nachhaltige Produkte im Sachversicherungsbereich am Markt, also eine Hausrat, eine Haftpflicht, die gibt es tatsächlich schon nachhaltig. Allerdings gibt es da eben auch noch so ein paar Pains und eines der Painpoints ist ganz klar auch der Preis. Am Ende des Tages muss der Klient für sich entscheiden, ob er für eine Hausrat das Doppelte bezahlen will wie für die nicht nachhaltige Variante. Oder ob er zum Beispiel darauf wartet, bis Gut24 seine eigene Hausrat gebaut hat. Da sind wir nämlich gerade bei. Und auch eine eigene Haftpflicht wollen wir gerade konstruieren, die tatsächlich nachhaltig ist. Das ist natürlich nicht, wir sind keine Versicherung dann in dem Moment, sondern wir lassen die natürlich rückversichern über eine große Versicherung. Aber wir würden die tatsächlich dann vom Inhalt her designen können. Also das ist auch alles in Planung. Und dieses Thema, sich zwischen zwei Polen entscheiden zu müssen, das versuchen wir im Prinzip dadurch zu vermeiden, dass wir klar und transparent kommunizieren. Also den Klienten, den Kunden mitnehmen in diese Entscheidung. Und das ist, glaube ich, sowieso das A und O in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, dass man eben klar und offen kommuniziert miteinander.
Das würde ein klassischer Versicherungsvertreter sicherlich immer sagen. Die Frage ist, was ist denn klar und offen kommuniziert? Also vielleicht hast du ein praktisches Beispiel, wie ihr auch mit euren Klienten redet, also wie ihr Versicherungen verkauft. Weil eigentlich müsstet ihr ja Interesse daran haben, möglichst viel Versicherungen zu verkaufen, damit möglichst viel Nachhaltigkeit gefördert wird. Und das könnte ja dazu führen, dass jemand vielleicht überversichert ist, was natürlich toll wäre, weil damit mehr Nachhaltigkeit gefördert werden würde. Aber vielleicht braucht er diese Versicherung ja gar nicht. Wie geht ihr mit solchen Konflikten um?
Ja, also diese Konflikte lassen wir überhaupt nicht entstehen, aus zweierlei Gründen. Also zum einen, ich bin seit 30 Jahren Versicherungsmakler und es ist seit 30 Jahren mein Credo, dass ich sage, weniger ist mehr. Also ich habe irgendwann vor 30 Jahren mal beschlossen, ich habe bei einem großen deutschen Strukturvertrieb mal angefangen, da bin ich reingequatscht worden in diese Versicherungsthematik und habe dort sehr schnell gemerkt, nach einem halben Jahr war ich wieder draußen, weil meine Vorstellung von moralisch-ethischem Verkaufen nicht zu deren Vorstellung gepasst hat. Das hat man mir ganz offen kommuniziert. Ich war da sehr schnell wieder weg. Und ich habe damals wirklich mir gesagt, ich muss nicht mit ein oder zwei Kunden das ganze Jahr finanzieren, sondern da gibt's eben mit mehreren Kunden geht das viel besser. Und habe dadurch auch wirklich die ersten Jahre mir überlegt, ob ich eine Scheibe Brot wirklich montags oder dienstags esse. Also das ist jetzt ein bisschen hart, aber das ist tatsächlich zeitweise so gewesen. Es war kein leichtes Brot. Also wenn man gewisse Ansprüche aufrechterhalten will, dauert es eine Zeit, bis man Fuß gefasst hat in dieser Branche. Mit zunehmenden Jahren kamen aber immer mehr Empfehlungen und ich wurde weiterempfohlen und das Ganze lief dann aus relativ von selbst. Und ich habe es tatsächlich jetzt seit vor Gut24, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, die 10 Jahre vor Gut24 habe ich keinerlei Art von Werbung machen müssen oder ähnliches. Ich habe einfach über Empfehlungen das Geschäft aufgebaut. Und die Frage nach dem mehr und mehr Wirkung. Also für mich schließt sich das insofern schon mal komplett aus, wenn ein Unternehmer bereit ist, 100% seines Gewinns zu sozialisieren. Also keinen einzigen Cent für sich selber einbehalten zu dürfen, zu können. Also wir haben uns das ja bewusst auch auferlegt durch die Firmenkonstruktion, dass wir gar nicht in die Versuchung kommen können, irgendwelches Geld rauszunehmen. Dann, warum soll dieser Unternehmer, der bereit ist, das zu tun, am Ende dann einen Kunden, ich sag's mal auf Deutsch, übervorteilen oder unsozial behandeln? Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen für mich. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich wirklich auch in Anspruch nehme. Alles andere sind wir bereit zu zeigen. Also wir sind bereit, unsere Zahlen zu zeigen, uns transparent zu machen, alle Wirkungen offen zu legen, wie viel Geld kommt rein. Wenn du bei uns beraten wirst, darfst du mich fragen, was verdient jetzt ein Makler mit diesem Vertrag, den ihr gerade macht? Das kriegst du ganz offen gesagt. Also alles Dinge, die ein bisschen anders sind als bei den Kollegen. Aber das Einzige, was ich wirklich ein bisschen bitte, von vornherein als Vorschusslorbeeren sozusagen zu bekommen, ist diese Tatsache, dass es für mich einfach unlogisch ist, dass ein sozialer Versicherungsmakler seinen Kunden unsozial behandelt. Also das erwarte ich so ein bisschen, dass man uns das abnimmt, weil ansonsten, warum sollten wir es tun?
Du hast gerade schon angesprochen, die Organisationsform. Ihr seid eine GmbH. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist dieser Entscheidungsprozess zustande gekommen? Du hast ja noch zwei weitere Mitgründer. Und wie kam es zu dieser Rechtsform?
Also wir sind nicht nur eine GmbH, sondern wir sind drei Firmen. Also der Versicherungsmakler selber darf ja nicht gemeinnützig sein. Das ist in Deutschland nicht möglich. Wir sind im Wettbewerb mit anderen Versicherungsmaklern, die würden also sagen Wettbewerbsverzerrung und. Das heißt, der klassische Versicherungsmakler, die gut 24 Versicherungsmakler GmbH, ist eine normale Wirtschafts GmbH. Sie gehört aber zu 50% einer gemeinnützigen GmbH und zu 50% gehört sie einer Impact-Venturing-Gesellschaft, die wir auch gegründet haben. Die wiederum gehört zu 100% der Gemeinnützigkeit. Das heißt auf Deutsch, egal wo Geld entsteht, es fließt immer nach oben in die Gemeinnützigkeit.
Ja.
Diese Venturing brauchen wir aus folgendem Grund. In Deutschland ist es alles ein bisschen komplizierter, habe ich mir erzählen lassen, also aus anderen Ländern. In Deutschland ist es so, dass eine gemeinnützige GmbH nur Gemeinnützigkeit fördern darf. Das heißt, wenn wir Gelder vergeben, dann muss das wieder auf der anderen Seite, der Gegenpool muss ebenfalls gemeinnützig sein. Dann ist es sehr einfach, dann geben wir das einfach als Spende in den Satzungszweck und fertig. So, Entschuldigung. Und wenn es aber jetzt zum Beispiel ein Unternehmen ist, was jetzt in irgendeiner Form furchtbar sozial und engagiert ist, aber eben wie eine Versicherungsmakler GmbH diesen Gemeinnützigkeitsstatus nicht bekommt, weil es zum Beispiel Verpackungen herstellt, die zwar so genial sind, dass sie die Weltmeere vom Plastik befreien, aber eben im Wettbewerb mit Verpackungsherstellern stehen. Dann möchten wir die aber vielleicht trotzdem fördern. Und dafür brauchen wir eine Impact-Venturing-Gesellschaft. Die darf sich dann an dem Unternehmen beteiligen. Die darf Kredite vergeben. Die darf Workshops und Marketing-Unterstützung und was weiß ich nicht organisieren, darf das bezahlen für dieses Unternehmen. Also da gibt es dann viel mehr Möglichkeiten in dem Bereich, als es für die GmbH gegeben hätte. Und deswegen dieser Dreiklang bei uns. Wir haben uns bewusst für diese Variante entschieden, weil es gäbe noch die Alternative. Der Manuel vom Payactiv, mit dem wir übrigens auch eng zusammenarbeiten, war auch schon bei euch. Und die haben sich ja für die für die Purpose-Variante entschieden. Das war Verwaltungseigentum und haben dort eben diesen Weg beschritten, der auch, finde ich, super cool ist. Aber wir haben uns dagegen entschieden, aus einem ganz einfachen Grund, der ist sehr erklärungsbedürftig. Wenn man jetzt einem klassischen Verbraucher, Bürger signalisieren will, wir meinen das, was wir tun, wirklich ernst. Wir verzichten auf jede Form von Gewinn. Ist es aus unserer Sicht im Moment noch leider sehr viel schneller erklärt mit einer gemeinnützigen GmbH als mit einer Verantwortungseigentum getriebenen Gesellschaft, die man dem normalen Verbraucher erstmal näher bringen muss. Das war der Grund dagegen. Ansonsten ist diese Variante auch total toll.
Also wenn ihr keinen Gewinn macht, wie finanziert ihr euch denn? Machst du das alles ehrenamtlich dann?
Tatsächlich sind die drei Geschäftsführer der GmbH ehrenamtlich tätig, ja. Aber natürlich leben wir nicht von der Ehrenamtspauschale von 600, irgendwo 700 Euro im Jahr. Wir kriegen alle, also ich demnächst, aber alle anderen kriegen tatsächlich ein Gehalt. Und die Gehälter bei uns, wir sind ja nicht nur Gründer, wir sind ja inzwischen 8 Leute, die Gehälter sind auch ganz klar weit über der Armutsgrenze. Also das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, wo ich auch schon in Gespräche gegangen bin, in Diskussionen gegangen bin, dass ein Sozialunternehmer, und das ist für mich eigentlich eine der größten Probleme, die auch existieren, dass soziale Unternehmer immer erstmal von sich aus das Gefühl haben, sie dürfen keine eigenen Bedürfnisse haben. Und zum anderen auch viele soziale Unternehmen vergessen, diesen Business Case mitzudenken. Also am Ende des Tages kommt eine tragfähige Lösung nur zustande, wenn sie sich auch wirklich tragen kann. Also nicht nur ein Problem löst, sondern auch tatsächlich dauerhaft überleben kann. Und dazu gehört es, dass man Unternehmer ist, dass man wirklich auch ein Stück weit an so etwas wie Geldströme denkt. Und ein Sozialunternehmer selber, der zu Hause seine Miete nicht bezahlen kann und wo die Familie unzufrieden ist und ihm aufs Dach steigt, der wird kein erfolgreicher Unternehmer sein, auch wenn er das Wort sozial davor hat. Und deswegen, Gehälter oder Einkommen sind verhältnismäßig, sie sind angemessen, sie sind nicht deutsche Bankniveau, um Gottes Willen, selbst wenn wir mal Millionen generieren werden, wir kommen ja vielleicht gleich noch auf Zahlen zu sprechen, aber es ist definitiv so, dass Gehälter vernünftig sein müssen, auch in der Sozialbranche.
Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Thema für den Aspekt der Transparenz. Und die Herausforderungen, die ihr da habt, sind die Herausforderungen, die auch Vereine und andere gemeinnützige Organisationen haben, wo sozusagen der Verwaltungsaufwand, ja, gegenüber dem, was in den Impact gegeben wird, in einem, angemessenen Verhältnis auch stehen sollte, ne?
Ja, da kommen wir gleich auf die Zahlen. Ich möchte gerne von eurer Webseite zitieren. Einmal wichtig, die zu nennen für alle, die jetzt interessiert zuhören. Das ist die good24.de. Und wenn man sich da durchklickt und eure Mission betrachtet, dann steht da, Versicherungen sollten nicht die Welt kosten, aber helfen, sie zu verbessern. Und auf dieses konkrete, die Welt verbessern, möchte ich gerne noch eingehen. Das kommt ja bei euch vor allem durch die Förderung anderer Initiativen. Und das hatten wir damals, du hast Manuel Born von Payactiv schon angesprochen, ihn auch gefragt, wonach wählt ihr das aus? Welche Projekte sind es, die eure Aufmerksamkeit, eure Mittel verdienen und wie verdienen die sich das?
Also zunächst mal, ich komme sofort auf die Beantwortung deiner Frage. Ich würde gerne vorher noch eine Zahl in den Raum stellen, vielleicht als Motivation für all die Zuhörerinnen, jetzt zu sagen, boah, da müssen wir jetzt unbedingt umdenken oder aber auch, um klarzumachen, über wie viel Geld wir hier generell reden. Also 2019 wurden in Deutschland 16,7 Milliarden Euro Provisionen gezahlt. Das ist der Kuchen, über den wir gerade sprechen. Mhm. Und jetzt ohne irgendwie völlig wahnsinnig zu sein oder abgehoben zu sein, wir wissen, dass wir davon den größten Teil nicht kriegen werden. Aber 1% davon, und ich habe mal irgendwann im Vertrieb gelernt, 1% kriegt man in einer guten Story immer, 1% davon wären 167 Millionen Euro jährlich. Und wenn wir die wahnsinnigsten Gehälter zahlen würden, die man sich nur vorstellen kann, die wir noch ohne rot zu werden vertreten können, und davon ausgehen, dass wir keine Betriebskosten haben, die sich aus Lagerhaltung, Produktionskosten, Warentransfer oder Ähnlichem ergeben, sondern wir brauchen eigentlich nur ein paar PCs und irgendeinen Ort, wo ein Zoom funktioniert, dann wären da riesige Summen über für den Impact. Und das ist so mal vorausgesetzt. Und jetzt zu deiner Frage, wie wählen wir die Projekte aus? Wir haben uns am Anfang, und da kommt ein bisschen hinzu, wie wir entstanden sind. Wir haben, mein Kollege Christian und ich, also wir klassischen Versicherungsmakler, hätten null Chancen gehabt, eine Good24 zu gründen, wenn wir nicht den Jens Konrad kennengelernt hätten, einen Zukunftsforscher aus Berlin, der tatsächlich uns erklärt hat, was Impact überhaupt ist. Also wir haben ja wirklich eine neue Sprache gelernt. Ich musste komplett umdenken. Plötzlich haben alle mit mir Englisch geredet. Plötzlich gab es so Begriffe wie Purpose und Skills und Golden Circle und Customer Journey und all diese verrückten Dinge. Und dann haben wir wirklich festgestellt, das Wichtigste, was wir am Anfang machen müssen, wir müssen uns erstmal darauf einigen, was wollen wir überhaupt. Also wenn wir, bevor wir die Reise antreten, auf der Reise selbst in das Gleis zu wechseln, ist verdammt schwierig. Unter Umständen ist da gerade keine Weiche. Also haben wir uns vorher überlegt, wen wollen wir fördern, was wollen wir unterstützen. Und da sind wir auf eine ganz klare Geschichte gekommen. Wir haben gesagt, das erste große Credo ist, wir wollen heilen und nicht füttern. Das heißt also, wir würden jetzt erstmal mit unseren eigenen Bordwaffen, also mit Good24 Förderung, die wir entscheiden, würden wir erstmal zum Beispiel keine Tafel unterstützen. Wobei die Tafel ein total tolles Projekt ist und ich bin glücklich, dass es die gibt und ich wirklich, also ich wünsche denen alles Gute und ich finde das super, wenn Leute die unterstützen. Nur wir sagen, wir möchten gerne den Missstand, dass Menschen angewiesen sind auf eine Tafel, den wollen wir abstellen. Und nicht, dass die Not, die gerade entstanden ist an der Stelle. Also das Leuchtturmprojekt, Projekte, die die Gesellschaft nachhaltig verändern. Dann haben wir gesagt, wir wollen von den 17 SDGs, ich sage direkt dazu, Social Development Goals, also weil immer alle sofort sagen, für die, die es nicht wissen, was ist das? Von diesen 17 SDGs wollen wir natürlich nicht alle 17 fördern. Das ist, finde ich, auch albern. Wir haben uns 3 Stück rausgesucht. Wir haben gesagt, also Bildung, Umwelt und diese nachhaltigen anderen Lebensformen, die Communities, die Umgestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Das sind unsere 3 Zielbereiche. Und dann haben wir gesagt, unsere Förderprojekte sollten nicht unbedingt nur in Deutschland wirken, aber aus Deutschland kommen. Also das ist für uns auch wichtig, dass es deutsche Startups, deutsche Projekte sind. Die dürfen dann, Viva Con Aqua wird von uns unterstützt, ist einer unserer engen Kooperationspartner. Die bauen ihre Brunnen jetzt nicht in Deutschland, aber die sitzen halt in Hamburg. So, und damit ist im Prinzip das alles schon erklärt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben uns ganz schnell auch dafür entschieden zu sagen, die Verantwortung, das am Ende zu entscheiden, übernehmen wir nicht alleine. Sondern wir haben uns ein Kuratorium, kann man nicht sagen, es ist ein Förderbeirat gebildet. Der ist auch noch dynamisch, also da ist auch noch der ein oder andere Platz frei, wo wir also wirklich Leute mit einer hohen Expertise aus den unterschiedlichsten Bereichen, also jetzt nicht nur Sozialunternehmer, sondern auch wirklich Leute aus dem Gamification, die versuchen, Wirtschaft auf einer anderen Ebene zu denken, Leute aus der Wirtschaft selbst, Menschen aus dem psychologischen Bereich, also da ist eine Psychologin dabei, die also ganz tolle neue Ansätze auch wieder hat, in die Bewertung eines Teams zu gehen. Unsere Auswahlkriterien sollen auch nicht unbedingt so aussehen, wie die bei Stiftungen sind. Also 200 Seiten Fragebogen und 5 Seiten Bewerbung und halte ich alles für völlig am Ziel vorbei, sondern wichtig ist der Mensch. Der Mensch hinter der Idee ist genau das, was der Dirk zum Beispiel auch, Dirk Sander von der Antropia auch immer sagt. Das Entscheidende ist zu sehen, da brennt jemand für seine Idee und er bringt die nötige Expertise mit. Und dann kommen wir ins Gespräch und dann schauen wir, wie können wir helfen, wo können wir helfen. Und im Moment leider noch viel zu häufig, wann können wir helfen, weil wir auch selbst noch am Start sind. Das ist leider noch so ein bisschen so das große Problem. Mir geht das alles, ich würde eigentlich schon gerne viel mehr helfen. Aber wir machen es nicht selbst, um die Frage zu beantworten, sondern wir lassen uns da beraten. Wir dürfen da mitreden und dürfen natürlich unsere Meinung sagen. Aber das werden wir nicht selber entscheiden.
Aber wie kommt man überhaupt in die Auswahl als Initiative? Wie macht man auf sich aufmerksam oder geht ihr auf die Suche? Wir hatten Laura Haferkamp von Ashoka im Podcast und haben darüber gesprochen, wie sie ihre Fellows findet oder beziehungsweise wie Ashoka Fellows findet und haben uns dann davon auch inspirieren lassen. Macht ihr das ähnlich oder kommen die Leute zu euch?
Also tatsächlich, die sind uns natürlich Lichtjahre voraus von der Erfahrung her, was solche Prozesse angeht. Tatsächlich ist es im Gespräch, dass ein Mitglied von Ashoka bei uns auch in diesen Beirat soll, also in diesen Förderrat. Das haben wir schon angesprochen. Und tatsächlich wird es so sein, dass es da eigentlich 2 Wege gibt. Also der eine Weg, wir müssen jetzt kurz unterscheiden, zwischen der GoodSense-Plattform, die Seite gibt es ja auch, goodsense.de, unsere eigene soziale Währung, die wir gegründet haben. Ich versuche es ganz schnell zu erklären. Es ist in Deutschland nicht erlaubt, einem Kunden Provisionen zurückzugeben. Also wenn du eine Versicherung bei uns abschließt, dürfen wir dir die Provisionen, die wir damit verdienen, nicht zurückgeben. Erlaubt sind aber ein Betrag von 10 Euro im Jahr pro Vertrag, pro Kunde. Das nennt der Gesetzgeber sogar tatsächlich Belohnung, also was immer da belohnt wird. Und diese 10 Euro geben wir nicht dir in Euro und du gehst damit zu Amazon oder irgendwo anders hin, wo du gerade Lust drauf hast, sondern wir geben sie dir in GoodSense. Diese Währung kannst du nur bei uns wieder einlösen und zwar gegen eine Spende. Also du kannst diese 10 Euro pro Vertrag pro Jahr auf unserer GoodSense-Plattform an ausgewählte Projekte spenden. Bekommst dafür, so wie es jetzt aussieht, Stand heute sogar eine Spendenquittung, obwohl du gar kein eigenes Geld in die Hand genommen hast. Zusatz. Gimmick sozusagen. Und diese GoodSense-Projekte, die können sich tatsächlich auf der Plattform selber bewerben. Also wenn ein gemeinnütziges Projekt, das geht nur mit Gemeinnützigkeit, ein Tausche Bildung für Wohnen zum Beispiel oder For Tomorrow, die Ruth war ja auch schon bei euch, wenn die sind auch bei uns auf der Plattform und wenn die zum Beispiel sich bewerben wollen, dann kann man das da einfach tun und dann werden wir entscheiden, okay, ist dieses Projekt aus unserer Sicht passend auf dieser Plattform gezeigt zu werden.
Das heißt pro Jahr, pro Vertrag 10 Euro, um das nochmal genauer zu machen.
Für dich als Kunde, die du selbst vergeben darfst. Und der ganze Rest, ja, pro Vertrag. Und der ganze Rest, also der Gewinn sozusagen, der dann noch überbleibt, das ist ja hoffentlich viel, viel mehr als diese 10 Euro pro Vertrag, den vergeben wir mit unserem Expertenbeirat, also mit unseren Beratern zusammen und überlegen, was fördern wir jetzt konkret. Das sind dann auch wahrscheinlich größere Summen, die dann da fließen sollen. Und diese Projekte, die würden wir tatsächlich, das ist noch nicht endgültig raus, aber die würden wir tatsächlich über ein wie auch immer geartetes Bewerbungsverfahren uns anschauen, also so ähnlich wie das Ashoka wohl auch macht und schauen, wenn wir denn mal wissen, wie viel Geld fest zur Verfügung steht zur Vergabe, dann können wir auch sagen, so und so viele Projekte würden wir jetzt mit der und der Summe fördern können. Oder wiederum tatsächlich diese Projekte begegnen uns einfach irgendwo im Täglichen. Also wir unterstützen ja auch die Impact Factory nach wie vor, da sind wir entstanden. Also die Mutter, die einen zur Welt bringt, wird man immer lieben. Nach diesem Prinzip wollen wir natürlich auch die Impact Factory, die Anthropia, unterstützen. Und wir sind auch da ganz eng natürlich an den Projekten, die dort jedes Jahr neu entstehen, dran und schauen uns die an. Also genau. Ich glaube nicht, dass es ein Problem wird, Projekte zu finden. Das halte ich nicht für das größte Problem, sondern das Problem halte ich ganz klar an der Stelle, genügend Geld zusammenzubekommen, um all diese tollen Projekte zu unterstützen.
Also ihr seid da ja so ein bisschen wie eine Stiftung unterwegs mit dieser Aufgabenstellung. Ne? Ihr habt Geld und ihr habt einen Zweck definiert, wo dieses Geld hinfließen soll und sucht dafür die entsprechenden Projekte.
Also ich habe uns mal, also unsere Geburtshelferin, die Christine Plex von Tausche Bildung für Wohnen, übrigens auch eine sehr schöne Geschichte, wie wir eigentlich entstanden sind, die hat uns mal als eine nie enden wollende Gelddruckmaschine für die Social Entrepreneur-Szene bezeichnet, weil das eben jedes Jahr erneut durch Nichtstun sozusagen Geld reinkommt. Also wir müssen was tun, aber der Kunde muss nichts tun. Also derjenige, der eigentlich am letzten Ende unterstützen möchte, muss eigentlich nur einmal eine Entscheidung treffen, seine Verträge zu uns zu bringen. Alles andere passiert dann automatisch jedes Jahr erneut. Und ich selber würde uns wie so eine Art Hilfsmotor für Acceleratoren bezeichnen. Also wir werden jetzt nicht selber Ashoka sein, aber wir werden Ashoka unterstützen. Wir werden jetzt nicht selber Anthropia und Impact Factory sein, aber wir werden die unterstützen und gucken, dass die ganz viele tolle Projekte rausbringen können. Und wir werden uns natürlich auch ein paar Projekte raussuchen, die wir selber direkt fördern, an denen wir uns vielleicht sogar beteiligen, weil sie eben im klassischen Businessbereich unterwegs sind, also eben im normalen Körperschaftsbereich, also keine GmbH oder ähnliches sind. So ist der Plan, ja.
Also um das nochmal vielleicht auf den Punkt zu bringen, ihr seid ein Versicherungsmakler, der alle Versicherungen, die gemakelt werden können, also die über Makler verkaufbar sind, auch empfehlen können. Ihr macht eine gute, hochprofessionelle Beratung im Interesse eurer Kunden und nicht im Interesse der Versicherung. Ihr nutzt die Provision dann allerdings im Gegensatz zu anderen Versicherungsmarken ausschließlich für Projekte sozialer Art. Dort habt ihr ein paar Dinge festgelegt, wonach das erfolgen soll und das macht dann letztlich auch den Unterschied aus. So, und dann nenn es doch mal so ein paar Zahlen. Wo steht ihr gerade, wo kommt ihr her und wo wollt ihr hin? Über was für Summen reden wir denn da eigentlich?
Ja, also wo wir herkommen, habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Also der Versicherungsmarkt selber, die Versicherungsindustrie, schüttet an ihre Berater, ich sage jetzt mal Verkäufer, Makler, jährlich 16,7 Milliarden Euro Provisionen aus. Das ist die Basis, über die wir der gesamte Kuchen.
Unfassbar viel Geld das ist.
Das ist wahnsinnig viel Geld. Und damit
ist das eher steigend oder eher fallend?
Ich habe also jetzt 2 Jahre hintereinander gesehen, da war es steigend. Also die Zahl der Makler nimmt ab, das werden immer weniger. aber die Provisionen sind eigentlich konstant auf dem Weg nach oben. So, das ist das, die Basis. Davon gehen wir aus. Jetzt ist Gut24 tatsächlich, ich müsste jetzt auf unsere eigene Webseite gucken, glaube 150 Tage alt, also online. Und wir haben jetzt, ich will nichts Falsches sagen, 265 Kunden und haben offiziell in GoodSense, also diese 10 Euro pro Vertrag, tatsächlich so 5.500 Euro bereits, die wir zeigen. Also alles ganz bescheiden, alles noch ganz klein und damit löst man also noch nicht alle Probleme dieser Gesellschaft. Wo wir hinwollen, ist auch sehr schnell erklärt. Wir haben mal eine Customer Journey gemacht, wir haben eine Zielgruppe definiert und haben uns entschieden, okay, unsere Zielgruppe ist, die Personen zwischen 25 und 40, digital affin und sozial engagiert, die wissen, dass die gelbe Tonne der Anfang ist und nicht das Ende der Reise. Und diese Menschen haben wir im ersten Zug, wir würden natürlich auch jeden anderen sehr gerne bei uns begrüßen, haben wir erstmal mit 10 Millionen Menschen verortet in Deutschland. Was unter Umständen vielleicht viel zu wenig ist oder keine Ahnung. Also das ist das, was wir rausfinden konnten mit unseren Möglichkeiten. Und dann habe ich wieder mit meinem berühmten Prozent sehr viel Gegenwind geerntet bei meinen Kollegen. Und die haben alle gesagt, du bist verrückt, du bist ein grenzenloser Optimist, du mit deinem super positiven Denken, das funktioniert sowieso so nicht. Und dann haben wir uns tatsächlich auf 0,35% geeinigt, also auf 35.000 Kunden bis 2025. 35.000 Kunden würde bedeuten, dass wir jedem fünften Versicherungsmakler in Deutschland einen Kunden abspenstig machen. Also auch das alles noch, weil die Frage auch immer kommt, was sagen die Mitbewerber dazu? Die werden uns wahrscheinlich da an der Stelle noch gar nicht wahrnehmen. Aber diese 35.000 Kunden würden mit einem durchschnittlichen Bestandsprovisionsaufkommen pro Kunde, das wir über Statista, über GDV, Gesamtverband der Versicherungswirtschaft ermittelt haben, und dem Cross-Selling, also dem Neuabschluss, der sowieso stattfindet, weil wenn ein Kunde einmal beim Makler ist, dann braucht er irgendwann tatsächlich mal eine Altersvorsorge, eine Krankenversicherung, eine BU oder ähnliches. Also nur Privatkundenbereich reden wir jetzt. Nur im Privatkundenbereich würden wir zwischen 2 und 4 Millionen Euro Impact im Jahr erzeugen. Oder Output, oder wie immer wir es nennen wollen. Impact ist ja sowieso
erstmal Output.
Eine ominöse Größe, die es gar nicht gibt, habe ich gelernt. So, das hieße also, wir reden im B2C, im Privatkundenbereich, bei 35.000 Kunden, ich bin mal zurückhaltend, nach 2 Millionen Euro positive Wirkung. Damit kann man schon ein bisschen was verändern. Und jetzt kommt, und das haben wir am Anfang gar nicht so geplant gehabt, weil wir dachten, das geht viel langsamer, kommt der B2B-Bereich, also der Unternehmensbereich hinzu, der sich sehr, sehr stark nach vorne gespielt hat, weil unsere Story, die wir anbieten, ist unglaublich spannend für Unternehmen, die gerade auf dem Weg zur Transformation in die Nachhaltigkeit sind. Ja. Also wir wissen alle, es gibt inzwischen sowas wie einen Corporate Social Responsibility, also die unternehmerische soziale Verantwortung, die deutsche Unternehmen, ich sag jetzt beinahe gesagt typisch, in der Marketingabteilung ansiedeln, was völliger Blödsinn ist. Diese soziale Verantwortung muss demnächst ja auch gezeigt werden. Also es gibt ja jetzt schon die Auflage, Unternehmen ab 500 Personen, glaube ich, Mitarbeiter müssen das also öffentlich machen. Das wird nach unten gefahren. Demnächst wird das jedes Unternehmen zeigen müssen. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Mit unserer Story geben wir dem Unternehmen die Möglichkeit, mit ihren eh schon benötigten Versicherungen, also betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, die Unternehmensabsicherung, das sind Dinge, die muss ein Unternehmen eh machen. Und wir generieren damit ein sogenanntes Impact-Budget, so haben wir das getauft, und geben dem Unternehmen die Möglichkeit, mit uns gemeinsam zu überlegen, ein Teil dieses Impact-Budgets, also das sind immer so um die 20%, kann das Unternehmen mit uns gemeinsam vergeben und sagen, okay, wir möchten damit das und das Projekt fördern, möchten das dann auch gerne zeigen in der Öffentlichkeit, dass wir dieses Projekt unterstützen. Oder wir möchten damit zum Beispiel Workshops finanzieren, die uns in die Nachhaltigkeit bringen und ähnliche Dinge mehr. Das heißt also, wir unterstützen Unternehmen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit und bei der Kommunikation ihrer Ziele, ihrer inneren Werte nach innen und nach außen. Und das alles, indem sie einfach nur ihre Versicherung woanders betreuen oder abschließen lassen, als sie es vorher getan haben. Also ohne Geld in die Hand zu nehmen. Und das ist eigentlich etwas, was Unternehmen, also die, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, ob das jetzt Frische Post ist oder Ashoka oder Viva Con Aqua oder wie sie alle heißen, was diese Unternehmen alle unglaublich spannend finden und sagen, das geht ja eigentlich gar nicht anders. Wir können es ja gar nicht anders machen als mit einem sozialen Versicherungsmakler. Und wenn jetzt in Zukunft, in den nächsten Jahren auch die Produkte dahinter noch nachhaltig werden, dann ist der Kreislauf schon mal ein Stück weit geschlossen. Da arbeiten wir noch dran.
Ja, das ist spannend. Das könnte vielleicht sogar tatsächlich zu einer größeren Nummer werden, als ihr das momentan in eurem Business Case vielleicht sogar drin habt.
Ich hoffe es. Also ich habe keine Angst vor großen Zahlen, zumal wenn sie nicht für mich sind, finde ich sie noch viel charmanter, wenn sie für andere Dinge sind, also für gute Zwecke und für Entwicklung unserer Gesellschaft. Weil das ist ja auch mal der Grund gewesen, warum wir überhaupt, oder ich mal mit dieser Idee angetreten bin. Einfach zu sagen, hier läuft einiges verdammt falsch und es ist einfach nicht in Ordnung, immer nur zu sagen, wenn du was ändern willst, anderen Leuten zu sagen, dann tu was, und für mich selbst gilt das nicht. Also habe ich gesagt, das gilt auch für mich. Weil deswegen bin ich mit 58 Jahren nochmal angetreten und habe gesagt, ich bin jetzt kein Versicherungsmakler mehr, sondern ich bezeichne mich jetzt als Sozialunternehmer. Und die letzten 20 Jahre meines Berufslebens, ich habe tatsächlich vor, nicht aufzuhören zu arbeiten, solange ich kann, werde ich tatsächlich nochmal ganz andere Dinge tun als in der Vergangenheit.
Bevor wir zu deinem persönlichen Werdegang und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Dirk, überleiten, habe ich trotzdem, ich merke, ich habe da noch so eine Frage in mir, die noch ein Stück weit offen ist, also wo ich noch einen Widerspruch spüre. Die größten Provisionen gibt es, wo die Produkte am attraktivsten sind aus Sicht der Versicherung. Da gibt es die größten Provisionen. Das sind aber nicht immer die sinnvollsten Versicherungen. Klar, also wenn ihr dieses Social-Thema nicht hättet, dann wäre das ganz einfach, weil ihr sagt, das ist mir egal. Ich bin Versicherungsmakler und ich will Gewinn machen und ich verkaufe die Versicherung, wo ich auch die größten Provisionen bekomme. Das führt ja dazu, dass viele Menschen in Deutschland möglicherweise überversichert sind, weil dann eben Provisionen an diese Makler ausgeschüttet werden. Wie geht ihr mit diesem Konflikt um, dass gesagt, naja, dann müsst ihr uns halt vertrauen, so, ne? Dass wir als Sozialunternehmer das auch sozial sehen. Wie regelt ihr diesen Konflikt aus?
Also die Frage, die ist super gut und super wichtig. Und da müssen wir jetzt aber von mehreren Seiten uns nähern. Also erstmal eine Sache, die gerne angenommen wird, die aber gar nicht stimmt. Ein gleiches Produkt hat in der Regel auch für einen Makler in etwa die gleiche Cottage. Also eine Haftpflichtversicherung, eine Sachversicherung bringt immer so um die 20% Prämie, also Cottage von der Prämie, von der Nettoprämie. Und alle Verträge, die jetzt ein bisschen mehr Provision erzeugen, die sind auch deutlich haftungsintensiver und deutlich arbeitsintensiver für einen Makler. Was viele Leute sich nicht vorstellen können, machen wir mal ein Beispiel. Betriebliche Altersvorsorge, da wird jetzt ein Vertrag abgeschlossen, jemand macht da eine Umwandlung, 4% der Bemessungsgrenze, das sind zurzeit 284 Euro im Monat, und der ist jetzt noch sehr jung, also noch keine 50, dann fließt für so einen Vertrag gerne mal 4.000 bis 5.000 Euro Provision für einen so einen Vertrag. So. Ja, das sollte man erstmal meinen. Die Zahl ist viel, ist groß, aber es ist eigentlich relativ gesehen auf 30 Jahre Arbeit, die der Makler mit diesem Vertrag hat, auf 30 Jahre Haftung, die er eingehen muss. Also der Makler muss nach 30 Jahren, wenn der Vertrag in Rente geht und irgendwas nicht funktioniert hat und gestimmt hat von dem, was er damals verkauft hat, muss er dafür haften und muss den Schaden regulieren. Wenn der Vertrag in den ersten Jahren aus irgendeinem Grund beendet wird, muss er das ganze Geld wieder zurückzahlen. Also das Geld ist noch nicht mal sofort verdient, wenn es ausgezahlt wird. Also alles Dinge, die man unter betriebswirtschaftlicher Betrachtung mit hineinnehmen muss, weil auch, ich habe ja gerade vorhin gesagt, auch ein Sozialunternehmer ist immer noch ein Unternehmer. Also das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und wie kann man jetzt sich davor schützen, dass man was verkauft bekommt, was man nicht braucht?
Ja.
So, das ist jetzt ein Punkt. Ich persönlich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu selbstverständlich werde, weil es für mich nie in Frage kam, etwas zu verkaufen, was ich mit mir selber nicht gemacht hätte oder was der Kunde nicht braucht, weil ich weiß, dass es am Ende mir auf die Füße fallen würde. Also die Denke spielt da eine ganz große Rolle. Und deshalb habe ich vorhin auch, ich wollte da nicht leichtfertig drüber weggehen, als ich gesagt habe, ich bitte einfach um dieses kleine bisschen Vertrauensvorschuss, dass ein Sozialunternehmer, Makler eben anders agiert. Das kannst du leider Gottes an der Stelle immer erst am Ende wissen, ob du gut beraten wurdest. Das ist ja dieses Bauen von Konstrukten in die Zukunft hinein. Wir bauen ja im Prinzip Lösungen, die in 30 Jahren greifen. Du siehst 30 Jahre nichts außer ab und zu ein Stück Papier. Und dein Geld geht in einen Vertrag, wo du hoffst, dass du in 30 Jahren davon deine Altersvorsorge bestreiten kannst. Und das hat natürlich ein ganz großes Problem, weil in Deutschland haben eben ganz viele Menschen, du hast sie selber am Anfang erwähnt, haben eben solche Dinge verkauft, ohne zu wissen, was sie tun, ohne es wirklich im Sinne des Kunden zu tun, sondern weil man ihnen von irgendeiner Organisation aus gesagt hat, du musst die und die Punktezahl erreichen und dann wirst du irgendwann hier Millionär. Ich habe diese Dinge, diese Meetings selber mitgemacht. Ich habe es am eigenen Leib gehört. Ich habe gesehen, wie jemand in einen Raum mit 500 Versicherungsvermittlern, ich nenne sie jetzt liebevoll so, das waren eigentlich Versicherungsverkäufer oder Verdrücker oder was, ja, in so einen Raum gekommen ist und hat aus all die Tüten 1000 Markscheine in die Menge geschmissen und hat den Leuten gesagt, fass sie mal an, jetzt siehst du wenigstens mal, wie 1000 Euro sich anfühlen, weil wenn du so weiterarbeitest, wirst du sie ja nie selber verdienen. Also die Leute wirklich heiß gemacht. Und dann anschließend standen 3 Bodyguards an der Tür und haben die Geldscheine wieder nachgezählt, damit die alle auch wieder zurückkamen, weil die durften die Leute natürlich nicht behalten. Also es war albern ohne Ende. Und das ist der Grund, warum der Ruf der Versicherungswirtschaft in Deutschland so unendlich schlecht ist. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Und ich kann nur 2 Dinge sagen, und die meine ich aus vollster Überzeugung und todernst. Jeder Mensch braucht, genau wie man einen guten Arzt braucht, einen guten Versicherungsberater. Ich behaupte, das geht nicht ohne. Weil selber kriegt man gewisse Dinge im Internet nicht geregelt. Wenn du im Internet versuchst, eine Berufsunfähigkeit für dich abzuschließen, garantiere ich dir, wirst du im Fall der Fälle auf die Nase fallen, wenn die Rente nötig ist. Und wenn du eine Krankenversicherung im Internet abschließt, dann sage ich dir auch, bitte tu es nicht, weil das kann nur schief gehen am Ende. Also du brauchst da wirklich jemanden, der dich gut berät. Und irgendjemanden muss man also vertrauen. Und ich kann nur sagen, aus voller ehrlicher Überzeugung, wir werden ganz sicher nicht die sein, die unsere Kunden enttäuschen und uns damit die Story kaputt machen und uns diesem Bashing aussetzen. Gut24 ist auch nur ein blöder Versicherungsvermittler. Also das meine ich jetzt wirklich mal, ohne großartig das schön zu reden, so wie ich sage. Das wird nicht passieren bei uns, weil es einfach keinen Sinn macht. Es ist sinnentleert, jemanden etwas zu verkaufen, was er nicht braucht. Weil er merkt es irgendwann. Und wenn er es nicht merkt, dann merkt es der Nachbar und macht ihn schlau. Und also es funktioniert einfach nicht. Das ist meine persönliche Erfahrung auch aus vielen Kunden, die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, Herr Lenz, schauen Sie mal, was ich hier alles gekriegt habe. Und ich habe dann da gesessen und gedacht, okay, wie erkläre ich es ihm jetzt, ohne den Kollegen direkt vor die Wand zu fahren? Weil das ist auch nicht meine Art. Aber manchmal muss man auch mal Deutsch reden und sagen, das war einfach Käse, was Sie da bekommen haben. Also das gibt es tatsächlich. Die Frage ist völlig berechtigt. Ich kann sie nur nicht so beantworten, dass ich sage, hier ist ein Thesenpapier, da ist, wir haben den Beweis und da brauchen wir bloß reingucken. Das gibt es leider noch nicht. Hm, okay. In 10 Jahren wird es vielleicht die Menge an zufriedenen gut 24 Kunden bestätigen. Da bin ich ganz sicher.
Hm. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber ich habe noch eine Frage zum Anfang und wie ihr entstanden seid.
Ja, das war eine coole Sache. Also die Idee ist 16 Jahre alt. Mhm. Ich hatte vor 16 Jahren die Idee, einen Versicherungsmakler zu gründen, der sozial engagiert ist, also der seine Gewinne sozial wirken lässt. Damals habe ich noch über Spenden nachgedacht und solche. Also das war alles ganz unausgereift, aber die Idee war da. Und dann bin ich in mich gegangen, habe mir meine tägliche Arbeit angeguckt und habe mir überlegt, okay, wie viele Kunden musst du haben, damit das funktioniert und wirklich eine Wirkung erzielt, und habe mir gesagt, das kannst du vergessen. Weil damals war alles noch Papier und Handarbeit. Also damals hat man Maklervollmachten und ähnliche Dinge noch auf Papier durch die Gegend getragen, seine Kunden zu Hause besucht, denen den Kaffee weggetrunken und ähnliche Dinge. Ja, das ist alles noch gar nicht so lange her. Da haben wir das auch noch gemacht. Dann kam Corona. Und und dann haben wir wirklich definitiv, damals habe ich die Idee beerdigt. Also ich habe sie in die Schublade gelegt und gesagt, also jetzt nicht. Und tolle Idee, aber geht nicht. Und dann kam Christine Plex von Tausche Bildung für Wohnen. Ich hatte einen Kollegen, einen französischen Mitarbeiter, der zurück nach Frankreich gegangen ist. Und der sagte mir, wir haben eine ganz tolle Kundin, die Christine Plex, und ich möchte dir die gerne übergeben. Bitte betreue die liebevoll, die hat es wirklich verdient, und bestell einen schönen Gruß von mir. Und da habe ich Christine das erste Mal kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass sie unsere Kundin ist. Und bin nach Duisburg-Marxloh in diese Tauschbar gefahren. Christine ist für mich der Inbegriff des sozialen Engagements. Sie ist, hat mehrere Faktoren, die sie einfach super machen. Sie ist alleinerziehende Mutter, was für mich eine der am meisten verkanntesten Menschengruppen in Deutschland ist. Also da in den alleinerziehenden Müttern steckt ein unendliches Potenzial. Die sind resilient, die sind haben Zeitmanagement, die können mit Geld umgehen, die können Probleme effizient lösen, die können sich selber organisieren. Das haben die alles, bringen die alles mit, und am Ende des Tages ist die deutsche Wirtschaft immer auf Abstand zu alleinerziehenden Müttern, weil sie Angst vor dieser Gruppe haben. Verstehe ich nicht. So, und Christine ist sozial super engagiert und hat gesagt, sie bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen bietet sie Wohnraum, kostenlosen Wohnraum, wenn diese dafür im Gegenzug nachmittags Kinder aus Brennpunkten bei den Hausaufgaben betreuen. Und dieses Konzept hat sie mir gezeigt in Duisburg-Marxloh. Ich war in dieser Tauschbar, eine Gegend, wo ich sonst keine Klienten habe, gebe ich ganz offen zu. Und sie hat mir das gezeigt. Ich war beeindruckt ohne Ende und ich fühlte mich immer schlechter. Bei jede Minute, die verging, fühlte ich mich so richtig blöd. Ich, Versicherungsmakler, rede jetzt mit so einer tollen Frau, die so engagiert ist, über Altersvorsorge. Fand ich total daneben. Und da ich dieses Gefühl überhaupt nicht ertrage, wenn ich mich doof fühle, habe ich mal rausgehauen, ich hatte ja auch mal so eine Idee. Und das war die Geburtsstunde von Gut24. Die Christine hat zugeschnappt, hat gesagt, erzählen Sie mal. Damals haben wir es noch gesiezt. Ich habe ihr das erzählt. Und dann ging eigentlich das Ganze ganz, ganz schnell. Sie sagte, das müssen Sie machen. Das ist die geniale Gelddruckmaschine für unsere ganze Sozialunternehmerszene. Sie hat mich im Anfang Dezember 2019 in einem Telefonat über eine Stunde wirklich überzeugt und überredet, mich bei der Impact Factory zu bewerben, weil eine Stunde später Annahmeschluss war. Ich habe es getan. Wir sind dort angenommen worden, ganz, ganz schnell. Ich habe Dirk Sander, Oliver Kuschel kennengelernt und all die anderen tollen Menschen dort. Und dann sind wir da 2020 entstanden. Und ja, so ist Gut24 in die Welt gekommen. Und wir haben natürlich, alleine habe ich vorhin schon mal gesagt, hätten wir es nicht geschafft. Der Jens hat uns ganz toll unterstützt. Inzwischen haben wir noch andere tolle Kolleginnen, sogar Kolleginnen. Wir sind ein bisschen männerlastig, das ist die Branche. Und Kollegen, aber das wird jetzt bald noch verstärkt werden durch Frauenpower. Und ja, und so ist Gut24 jetzt heute da, wo es ist.
Also, das ist eine spannende Entwicklung, die du da hingelegt hast. Und die Frage, die sich mir stellt, vielleicht noch im Anschluss dazu, hat sich irgendwas an deinem Mindset geändert? Von einem Versicherungsmakler, der auf Vertriebsveranstaltungen ist, wo mit 1.000 Markscheinen um sich oder 1.000-Euro-Scheinen um sich geworfen wird, hin zum Sozialunternehmer. Ist das etwas, was hat bei dir sozusagen neben dieser Entwicklung, die du gerade geschildert hast, wo war so eine Art Tipping Point, wo du umgeschaltet hast?
Also ich habe festgestellt, ab und zu neige ich dazu, mich selber so ein bisschen mal zu beobachten von außen. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich wieder meiner eigenen Erwartung unglaublich schnell mich in diese neue Denkweise hineingefunden habe, schließe daraus, dass sie schon in mir war die ganze Zeit, dass ich also eigentlich schon innerlich schon eigentlich jetzt das äußerlich umgesetzt habe, was innerlich in mir schon lange geschlummert hat. Also ich fühle mich extrem wohl in dieser neuen Rolle als Sozialunternehmer, habe dort etwas festgestellt, was mir persönlich wie eine Art Befreiung war. In der Old Economy ist es einfach so, wenn du eine gute Idee hast, behalte die bitte bloß für dich, sonst nimmt sie dir einer weg. Das ist leider so. Und in der Sozialunternehmerwelt ist es tatsächlich so, wenn du eine gute Idee hast, rede bitte drüber, damit andere Leute ihre Ideen dazugeben können und man gemeinsam dann dran baut. Und dieses neue Gefühl, dieses entspannte Gefühl, über meine Ideen, meine Vorstellungen offen reden zu können, mit jedem, den ich treffe, und keine Angst mehr zu haben, dass irgendjemand eine gute Idee vielleicht klauen könnte am Ende des Tages, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied zu früher. Und der macht mich sehr frei und gibt mir einfach eine unglaubliche Energie auch. Und was dann noch dazu gekommen ist, ist, dass ich noch nie in meinem Leben so viele tolle Menschen kennengelernt habe in so kurzer Zeit. Also das ist vielleicht irgendwo, hört sich das jetzt für jemanden, der nicht in dieser Bubble ist, ein bisschen merkwürdig an. Aber es ist tatsächlich so, die Menschen, die sich entschieden haben, einen großen Teil ihrer Energie und ihrer Zeit in die Lösung von Problemen der gesamten Menschen zu stecken. Also nicht nur ihre eigenen. Und das ist ja so dieser Punkt, über die Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für das Leben der anderen. Das macht ja den ganz klaren Unterschied in der, auch in der Handlungsoption hinterher. Also diese Menschen haben ganz andere Handlungsnotwendigkeiten und das macht eben einen ganz großen Unterschied auch für mich. Diese Menschen sind einfach unendlich toll und wertvoll und bereichern auch immer sich gegenseitig. Und das spürt man erst dann, wenn man es wirklich mal live selber erlebt hat. Wenn man sich mit Menschen, die wirklich Probleme, große Probleme haben im persönlichen Bereich, aber total engagiert und überzeugt von dem sind, was sie tun und sagen, ich ziehe das durch. Und wirklich auch auf persönlichen Verzicht, ich ziehe das durch. Und das ist für mich einfach bewundernswert. Und dass ich solche Menschen kennen darf inzwischen in dieser großen Menge, das ist eine ganz große Bereicherung für mich. Und deswegen, nur deswegen alleine, das ist mehr wert als jedes Gehalt oder jeder persönliche Gewinn oder was man alles mit Geld sonst noch anstellen kann. Ich kann das nur wirklich ernsthaft jedem empfehlen, der eine gute Idee hat, tu es einfach. Das ist also ist wirklich ein tolles Erlebnis.
Also das war jetzt sehr berührend für mich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist und wie es dir gegangen ist, Vicky, aber ich fand das sehr berührend, wie du das gerade rübergebracht hast. Vielleicht auch, weil es mir und auch Vicky, denke ich, auch so geht, dass die Menschen, die wir in diesem Podcast kennenlernen, zu denen du jetzt ja auch zählst, die strahlen ja genau diese Dinge aus und das ist genau das, was uns auch so fasziniert und was uns immer wieder motiviert und also was uns auch so viel Freude bereitet, ja, das Kennenlernen dieser Menschen, die diese Dinge bewegen. Insofern vielen Dank für dieses, ich finde, auch sehr persönliches Statement von dir, Dirk. Jetzt bin ich gar nicht sicher. Ich bin so ein bisschen am Hadern, ob wir jetzt noch die Steve Jobs-Frage stellen müssen.
Immer.
Weil da war schon so viel drin. Das hätte auch Steve Jobs so nicht besser sagen können, wahrscheinlich, wie du gerade, Dirk. Also, wir stellen zum Schluss immer die Frage, was ist das, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? In Anlehnung an Steve Jobs und seine Rede vor Stanford-Absolventen, wo er drei Dinge aus seinem Leben herausgegriffen hat und das den Studentinnen und Studenten mit auf den Weg gegeben hat. So, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, bezogen auf deine Erfahrung, die du gemacht hast, ja, und bezogen auf deinen Werdegang und das, was du jetzt gerade alles erlebst, was du auch gerade alles geschildert hast?
Ja, also ich versuche es einfach mal. Also was ich auf jeden Fall aus absolut voller Überzeugung jedem sagen kann, wenn du eine gute Idee hast oder eine Überzeugung hast, warte bitte keine 16 Jahre, die umzusetzen. Also das ist echt verschenkte Zeit gewesen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte vor 16 Jahren es einfach getan, auch wenn es damals mir unmöglich erschien, heute wären wir vielleicht schon auf einer ganz anderen Ebene mit Gut 24. Der zweite Punkt ist, das liegt so ein bisschen, das geht in die Richtung einer Sache, die ich sehr bemängel in unserer Gesellschaft und die gleichzeitig ich jetzt ins Positive verkehren möchte. Wir haben in meiner Sicht eine ganz miserable Fehlerkultur in Deutschland. In Deutschland ist es immer noch extrem schlimm, einen Fehler zu machen. Es werden immer noch Konsequenzen aus einem Fehler entstehen, die eigentlich nicht nötig sind, weil Fehler sind eigentlich der Treibstoff der Veränderung, der Entwicklung. Also ein Fehler ist etwas sehr Wertvolles und etwas sehr Wichtiges. Und ich kann jedem nur ermutigen, den Mut zu haben, auch Fehler zu machen. Und immer diesen Leitsatz, den ich mir mal irgendwann gegeben habe, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Den immer im Hinterkopf zu haben, also nie fertig zu sein. Immer zu wissen, dass man nie angekommen ist bei gewissen Dingen. Also ich wünsche jedem Menschen, dass er in seinem Leben irgendwann mal ankommt. Aber Bei solchen Dingen, über die wir heute sprechen, ist man nie am Ziel, sondern immer auf dem Weg. Und dazu gehört auch Fehler zu machen, auch mal sich zu irren und den Mut zu haben, dazu zu stehen. Und das sind Dinge, da würde ich jeden ermutigen, lasst euch da nicht beirren, seid da einfach tough und nehmt euch bitte das Recht raus, auch mal zu irren und wieder neu anzufangen und wieder neu zu starten. Und der letzte Punkt, aus vollster Überzeugung, weil ich selber es gemerkt habe, wie wertvoll es ist, vernetzen. Also wirklich das Wichtigste in der Social-Entrepreneur-Szene, aber ich glaube auch in allen anderen Lebensbereichen, ist, Menschen zu kennen, sich auszutauschen, mit Menschen ins Gespräch zu gehen und dort eben einfach ja gemeinsam eben Ideen zu schleifen und nach vorne zu bringen. Und das geht am besten in der Vernetzung. Und da gibt es ganz viel Unterstützung und ganz viel positives Feedback und ganz viel Energie, die da plötzlich frei wird. Also zweimal eine Energie ist da nie zwei Energien, sondern immer mehrere. Also ich habe das Gefühl, diese Energien potenzieren sich dann ganz schnell. Und deswegen vernetzt euch und sucht euch wirklich Gesprächspartner und Leute, die verbündet mit euch an einer Sache arbeiten. Das wären die drei Dinge, die ich weitergeben würde.
Ich finde, es hat sich sehr gelohnt, diese Frage noch zu stellen.
Dankeschön. Ja.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür.
Ja, wirklich toll. Vielen Dank, Dirk.
Gerne.
Und wie schon angekündigt, ist das immer unsere Abschlussfrage. Leider, ich fand das Gespräch wirklich interessant und nach mir hätte es auch noch weitergehen können. Aber wir sind am Ende angelangt und ich will mich ganz herzlich bedanken, als, und jetzt oute ich mich, Person, die sich tatsächlich nicht so sehr für Versicherungen interessiert, aber jetzt schon. Und ich hoffe, dass alle, die das gehört haben, die 3 Minuten investieren und vielleicht Kunde von euch werden. Es geht tatsächlich in ganz kurzer Zeit, gut 24, schaut euch das an. Und ich hoffe, ihr seid inspiriert, ich bin es. Und ich wünsche allen da draußen ein frohes Schaffen und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.
Tschüss alle zusammen.
Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Es war toll mit euch.
Tschüss.